Die Ampelregierung in Deutschland strebt die Energiewende und die Klimatransformation an. Über 50% der deutschen Stromerzeugung kommt mittlerweile aus angeblich erneuerbaren Quellen, so die Regierung. Fast 30.000 Windräder schmücken mittlerweile unser Flora- und Fauna-Habitat. Doch sind diese Erneuerbaren wie Windkraft überhaupt so gut für die Umwelt? Dazu begrüßen wir den Ingenieur Manfred Burger. Guten Tag, Herr Burger.
Guten Tag.
Sie haben das Buch Windwahn geschrieben, in dem Sie zu erstaunlichen neuen Schlüssen kommen. Vielleicht können Sie uns das kurz beschreiben.
Der Schwerpunkt des Buches, der liegt auf den klimatischen Auswirkungen, und zwar in der Komponente, die momentan nicht beachtet wird. Das ist nämlich der gestörte oder die Störung des Wasserdampftransportes durch den Wind. Luft enthält gigantische Mengen an Wasserdampf und Windräder entziehen die Energie aus dem Wind, indem sie den Wind abbremsen und dadurch dann über die Umwandlung mechanische Energie im Generator elektrische Energie erzeugen. Dadurch wird der Wind abgebremst und der Wassertransport gestört, was zu nachhaltigen Beeinflussungen der Regenbildung und der klimatischen troposphärischen Systeme führt.
Sie meinen also, die Windkraftanlagen stören die Umwelt?
Die stören die Umwelt und zwar massiv.
Wie sind Sie auf diesen erstaunlichen Schluss gekommen?
Der Schluss, der kam eigentlich dadurch, dass ich viel in Deutschland unterwegs war, im Norden Deutschlands, insbesondere im Bereich um Paderborn, mit der drittgrößten Windkraftdichte, obwohl 250 Kilometer von der Küste entfernt und auf 250 Meter Höhe gelegen, festgestellt habe über einen Bericht von der Wasserversorgung, der lautete, bevor wir auf dem Trockenen sitzen. Und in diesem Bericht wurde der Rückgang der Grundwasserneubildung in den letzten 10 Jahren, also das war der Zeitraum von 2009 bis 2019, untersucht. Und der war in der Höhe eines gesamten oder mehr als der gesamte Jahresniederschlag über die gesamte Periode hinweg bezeichnet. Und da hatte ich mir dann einfach mal Gedanken gemacht, könnte es sein, dass die großen Trockenheiten, die man dann im Norden zum Teil sieht oder dann viel Starkregen auf der anderen Seite, kann das zusammenhängen? Und daraus habe ich dann die Untersuchungen abgeleitet und die Berechnungen methodisch angestellt.
Es wird ja immer gesagt, dass gerade in Ostdeutschland der Grundwasserspiegel so niedrig ist. Dabei sind dort die meisten Windräder zu finden. Sie meinen also, es gibt einen Zusammenhang zwischen den Windrädern und dem niedrigen Grundwasserspiegel?
Ja, wenn man sich den weltweiten Wasserkreislauf anschaut, denn der ist das wesentliche Element dazu, dann muss man einfach mal wissen, wir haben circa 13.000 Kubikkilometer an Wasser als Wasserdampf in der Atmosphäre, also vorwiegend in der Troposphäre, gespeichert. Zum Vergleich, der Bodensee hat knapp 50 Kubikkilometer. Dann hat man mal so eine Größenordnung.
Die Troposphäre ist die direkt unmittelbar über der Erde.
Ganz genau. Unsere erste Schicht, unser Lebensraum, die Biosphäre, der unterste Bereich, die unteren paar Kilometer, in der wir uns ja das ganze Leben stattfindet. Und die Troposphäre geht so circa 8, am Nordpol 8 Kilometer in die Höhe und am Äquator bis zu circa 15 oder 16 Kilometer, so ganz grob. Und in diesem Bereich finden sich auch 90% des Wasserdampfs. Jetzt sind auf der Erde 70% circa Wasserflächen, das heißt 2/3 ist Meer, aber auch die Seen auf dem Festland bilden circa 70% und von dort wird das Wasser verdunstet und gelangt dann mit dem Wind ein Teil davon über das Festland und regnet ab. Es sind insgesamt nur circa 7-8% von allem Wasser, was auf der Welt verdunstet, was mit dem Wind über das Festland transportiert wird und dort abregnet. Das ist nur der Weg vom Meer zum Festland. Auf der anderen Seite liefern unsere Flüsse, solange sie was liefern können, beständigen Abfluss von den Bergen, vom Schneeschmelze, von überall, von der Entwässerung zum Meer. Dieser Abfluss zum Meer findet kontinuierlich statt, aber der andere, der Zufluss, der wird nur über den Regen und über das Wetter gewährleistet oder realisiert.
Entnehmen die Windräder Wasser aus der Luft?
Sie entnehmen kein Wasser aus der Luft, sie hemmen den Transport. Luft enthält eine gigantische Menge an Wasserdampf. Also wenn man jetzt einfach mal eine Zahl nimmt, circa 20 Grad Luftfeuchtigkeit, 70%, irgendwo liegen wir dann bei 17 oder 15 Gramm pro Kubikmeter an Wasser. Wenn ein Windrad sich bewegt oder in Betrieb ist, nur dann natürlich, nicht wenn es steht, bildet es einen Widerstand, in dem die kinetische Energie der strömenden Luftmasse abgebremst wird. Und durch das Abbremsen wird die aus der kinetischen Energie dann über den Weg, über den Rotor und die Turbine, die elektrische Energie erzeugt. Energie kann nicht erzeugt werden, sondern die wird nur umgewandelt. Das heißt, der Wind wird massiv abgebremst in dem Maße, wie das Windrad Energie erzeugt. Je mehr Energie, umso mehr Bremswirkung findet dort statt. Und die Bremswirkung hat zur Folge, dass dort auch gigantische Mengen an Wasserdampf und an Luft nicht mehr transportiert werden. Die Luft ist ja das, was abgebremst wird, und damit auch der Wasserdampf. Der bleibt einfach hängen und wird nicht mehr verteilt.
Das heißt, wenn wir 60 Gigawatt Energie aus dem Wind gewinnen, haben wir gleichzeitig dem Wind auch dieselbe Energiemenge genommen.
Sogar noch mehr, weil die Umwandlungsverluste ja noch dazukommen. Windrad hat ja keinen Wirkungsgrad von 100%, sondern da kommen noch die gesamten Umwandlungsverluste dazu. Also insgesamt ist das eventuell ein Drittel, das wir gewinnen, und der Rest, der geht noch durch Umwandlungsverluste kaputt oder verloren.
Ich habe gelesen, dass es sogar fraglich ist, wenn man die ganzen Herstellungskosten und den Energieaufwand der Herstellung berücksichtigt und Transport und so weiter, Aufbau, dann ist es fraglich, ob diese Windräder überhaupt Energie erzeugen, unterm Strich.
Ja, das ist die eine Seite, die man dann immer wieder bringt und die gesagt wird. Das ist auch stellenweise richtig. Wenn man auch schaut, was auf dem Transportweg schon kaputt geht, kommt ja immer mehr von China. Das ist die eine Seite, aber dann auf der anderen Seite wird auch wieder viel schön gerechnet. Auch das muss man immer wieder sehen. Jede Rechnung, die ist dann immer nur so gut, oder derjenige, der sie erstellt hat.
Aber Sie glauben, dass die Windräder tatsächlich eine Dürre erzeugen können?
Richtig, wenn genügend Wasserdampf nicht mehr fällt, dann kommt es auch nicht mehr dazu, dass die Luft übersättigt wird. Also die Luft zunächst mal in Bodennähe hat eine bestimmte Temperatur- und Feuchtigkeitsaufnahme. Die bewegt sich nach oben. Pro 1000 Meter Höhe nimmt die Temperatur um 6 bis 8 oder 10 Grad Celsius physikalisch bedingt ab. Sie wird kühler und es kommt irgendwann zur Sättigung, weil die Luft nur eine bestimmte Menge an Luftfeuchtigkeit aufnehmen kann. Und der Sättigungsvorgang, der ist einfach erforderlich, damit es auch zur Regenbildung kommen kann.
Je mehr Windräder, desto weniger Regen?
Ja, zumindest je weniger Regen auf dem Land. Das muss man dann sagen im nachgeordneten Bereich. Jetzt geht ja die Tendenz immer mehr dazu, dass man Windräder vor die Küste verlagert, offshore, und riesige Anlagen dorthin stellt. Die Auswüchse, die sieht man stellenweise in Australien oder auch in China, wo es dann dazu führt, dass auch im Bereich nach der Windräder ganz einfach küstennahe Bereiche überschwemmt werden, weil dort der Regen abfällt und im hinteren Landesinnere weiter weg oder weit weg, 1000 Kilometer, 2000 Kilometer weiter im Landesinneren, ist kein Regen mehr da. Dort kommt zu Trockenheit und zu Dürre.
Wie sieht es mit dem Einfluss der Windkraft auf die Tierwelt aus und auf die Umwelt? Sehen Sie die als Gefahr für die Tierwelt an?
Also prinzipiell ja. Weil der Bau einer Windkraftanlage, insbesondere der heutigen Großanlagen, dazu führt, dass das Gebiet um die Windkraftanlage massiv verunstaltet wird, massiv beeinträchtigt wird. Aus der einstigen ökologisch nutzbaren Fläche wird ein Industriegebiet. Das muss man einfach so sehen. Und das führt auch dazu, neben dem Schattenwurf und der Lärmentwicklung, dass sich die Tiere stellenweise, ein Teil der Tiere, dort zwar dran gewöhnen, aber es ist nicht mehr das biologische, natürliche Umfeld, wie das ein Wald in seiner Gesamtheit darstellen kann. Wenn man Wälder aufreißt und fast autobahnähnliche Zufahrtsstraßen braucht für Windflügel, die bis zu 80 oder 100 Meter lang sind, dann sagt das alles. In Schwarzwald oder in Ebenen, wo dann oft Höhen und Tiefen da sind, ist das eine massive Beeinträchtigung und Beeinflussung der gesamten Infrastruktur.
Man stellt die Windräder auch gerne dort auf, wo Luftströmungen sind, wo auch Zugvögel gerne die Ströme nutzen. Das kann auch eine Gefahr für die Vogelwelt sein, ne?
Mit dem Satz, was Sie gerade sagen, dann stellt sie dort auf, wo es weht. Genau das ist ja der Grund. Es sind genau die Windkorridore, die im Prinzip bevorzugte Standorte sind für Windkraftanlagen. Und weil es Windkorridore sind, sind es auch diese Korridore, in denen die großen Luftmassen bewegt werden, in denen der große Wasserdampftransport stattfindet. Brasilianische Wissenschaftler hatten im Beitrag auf Arte vor kurzem einmal den Satz geprägt: die fliegenden Flüsse des Amazonas, weil die haben das auch festgestellt, wie der Wasserdampftransport eigentlich stattfindet. Und fliegende Flüsse ist eigentlich das richtige Wort.
Also Flüsse in der Luft.
Flüsse in der Luft, genau. Bei einer Großwindturbine nimmt man die Vestas 172 zum Beispiel, die einen Rotordurchmesser hat von 172 Meter, ganz grob. mit 20 oder 25.000 Quadratmeter Spannweite bzw. überstrichene Fläche, die kann in einem Tag einen Wassertransport von 2 bis 250.000 Kubikmeter aufhalten. Und wenn Sie wissen, Ihr Privatwasserverbrauch im Vier-Personen-Haushalt liegt bei ca. 150 Kubikmeter pro Jahr, dann kann man sich die Menge von 200.000 Kubikmeter pro Tag gut vorstellen. Das sind gigantische Mengen.
Warum ist es so schwierig geworden, dass solche Stimmen wie Ihre Gehör finden? Warum werden die nicht in der wissenschaftlichen Publikationswelt berücksichtigt?
Die Ideologie steht vorne an. Mit der Ideologie wird auch Mittelverteilung, werden Gelder verteilt und alles, was nicht ideologiehörig ist oder mitmacht in der ganzen Geschichte, die werden dann ausgebremst. Und das führt einfach dazu, dass sich keiner mehr traut, irgendetwas zu sagen, wenn er in Rang und Namen ist und dann von wissenschaftlichen Zuwendungen abhängig ist. Diejenigen, die immer schön brav das erläutern und sagen, was die Regierung hören möchte, das geht durch. Ich habe alle politischen Parteien angeschrieben. Und die Rückmeldungen waren von 0,0, und zwar die Bundestagsfraktionen, bis zu, ja, wir haben das auf dem Plan. Das war eine Partei, die sich rückgemeldet hat, aber sie wollte dann nur ihre Ideologie wiederum loswerden. Also eine Auseinandersetzung mit dem Thema findet nicht statt. Und zwar egal welche Partei.
Stehen da auch finanzielle Interessen dahinter? Und wenn ja, können Sie sie benennen?
Interessen, die stehen sicherlich dahinter. Das ist einmal, wie kommt man an die Standorte? Die Flächen, die irgendwo die Leute zur Verfügung stellen, also Landwirte oder Forstwirte, die werden geködert, indem man ihnen Ködergeld gibt. Mit Ködergeld meine ich auch die Gemeinden, auf deren Grund das letztlich steht, weil die ja alle jetzt darüber oder davon dann produzieren sollen. Das Geld, das zahlen die Leute, die Stromabnehmer. Da wird es einfach draufgedrückt auf den Preis, wir haben das abzuliefern und so wird das verteilt. Und dann ist natürlich eine Industrie, eine massive Industrie auf der anderen Seite da, weil alle ja nur noch ökologisch arbeiten wollen. Da stehen die Banken dahinter, die ihre CO2-Gelder irgendwo herkriegen wollen, CO2-Abgaben, die verlangen, dass ökologisches Wirtschaften in den Betrieben umgesetzt wird. Das ist alles ideologisch geführt und nicht mehr wirtschaftlich oder betriebswirtschaftlich. Und wenn dann natürlich ein Hersteller auch noch eine entsprechende Turbine hat und die dann auch noch unter die Leute kriegt, dann kann er natürlich auch ein Geld verdienen. Und das wird alles über Subventionen geregelt. Der freie Markt würde das nicht zulassen, wenn man dem Windmüller sagen würde, okay, du kannst deine Anlage aufstellen, du kriegst aber nur Geld, wenn auch der Wind bläst und deine Anlage Strom produziert, dann würde der sagen, nein, dann nicht, weil ich will meinen Strom ja auch das ganze Jahr über.
Wir sprachen mit Manfred Bugger, Autor von Windwahn, im Novum Verlag erschienen. Auf www.manfred-bugger.de können Sie mehr über ihn erfahren. Vielen Dank, Herr Bugger.
Vielen Dank.